Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo Petra.
Ich muss mich heute vielleicht erstmal für meinen Ton entschuldigen. Ich sitze woanders als sonst und es mag etwas hallen, aber da wir die ganze Folge schon aufgenommen haben, wird es nur dieses Intro sein. Danach wird es wieder besser.
Ja, genau. Ich meine, wo du ja sonst immer in deinem hochprofessionellen Podcast-Studio
richtig
stehst.
Ja,
ne?
ja. Also da Technik, du. Puh.
Wir nehmen Schmerzen auf uns, um diesen Podcast zu machen.
Oh ja.
Nein, macht ja auch Spaß, ne?
Macht, sonst wären wir ja nicht mehr dabei.
Allerdings, du, wir sind im 5. Jahr. Das ist Wahnsinn, oder?
Ja.
Wir müssen mal gucken, dass wir unseren 5-jährigen Geburtstag nicht irgendwie verpennen. Ich bin ganz schlecht mit Jubiläen.
Dann schreibe ich mir das in den Kalender.
Ja, apropos Schreiben, ich bin ja ein bisschen neidisch auf dich, weil du hast wieder ein Manuskript abgegeben.
Ja, ganz frisch. Gestern habe ich es meiner Agentin geschickt. Also sie wird sich das nochmal ordentlich anschauen und dann werden wir versuchen, einen Verlag zu finden. Und ich bin ganz, ganz nervös und aufgeregt und hoffe, dass das in diesem Sommer funktioniert.
Ja, mega spannend. Ich bin leider nicht so weit. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin so im Endspurt. Ja, kennst du vielleicht auch irgendwie so die Phase des Zweifelns? Will das überhaupt mal irgendwann irgendjemand lesen? Man hat dann schon, weiß ich nicht, 300 Seiten geschrieben oder 400 und denkt so, macht das alles Sinn, was ich hier tue? Ja, in der Phase bin ich gerade.
Ja, genau, wo man sich denkt, ach, das wird niemals fertig, es wird niemals rund, ist das überhaupt ein Buch?
Aber da müssen wir alle durch und der Vorteil ist jetzt, wenn man schon ein paar geschrieben hat, dass man weiß, es ist normal und am Ende geht es doch irgendwie.
Allerdings, ja.
So viel dazu. Und neulich musste ich auch an dich bzw. an einen deiner Romane denken, nämlich an Vom Gehen und Bleiben, wo es um einen Bergsturz geht.
Wegen dieser aktuellen Geschichte im Wallis, wo da der halbe Berg runtergekommen ist.
Also ich habe diese Bilder gesehen, das ist gruselig, also fürchterlich.
Das sind solche Massen an Steinen, dass man sich das kaum vorstellen kann. Und tatsächlich ist dann das ganze Dorf darunter begraben. Man sieht noch so ein paar Hausdächer und sonst nichts mehr. Also die armen Leute. So wie im Roman vielleicht, weiß man nicht, wenn man es noch nicht gelesen hat, ob das da auch passiert oder nicht. Das verraten wir natürlich nicht.
Nee, darf man nicht verraten, aber ich finde, darauf hinweisen darf man mal, ne? Wenn jetzt jemand gedacht hat, ach, das wusste ich ja gar nicht, dass das alles so fragil ist und dass es so oft, relativ oft dann doch passieren kann, so ein Bergsturz, könnte sich zum Beispiel Vom Gehen und Bleiben anschauen und den Roman lesen, der sich halt auf, ja, sagen wir mal, so auf der menschlichen Ebene damit befasst, ne? Was macht das mit den Menschen, wenn sie wissen, dass ihr Dorf bedroht ist?
Genau, ja.
Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön.
Kaufen, lesen. Ja, so viel dazu. Sind wir jetzt schon so weit? Sollen wir uns mit unserer aktuellen Frau beschäftigen?
Ja. Unsere aktuelle Frau, Maud Gonne, wie ihr alle schon gelesen habt, war eine Revolutionärin, eine irische Revolutionärin, die lange vor allem dafür bekannt war, eine Muse gewesen zu sein. Eine von diesen Frauen, die als Frau von oder Muse von benannt werden. Und dann kommt ein berühmter Mann, die Muse von Picasso oder so. Und Maud Gonne war die Muse von William Butler Yeats, dem irischen Dichter, aber eben auch noch viel mehr. Also sie hat für die irische Unabhängigkeit gekämpft und ich wollte noch was ergänzen zu unserer Folge. Wir reden da über die große irische Hungersnot und fragen uns, wann genau das war und ob sie denn da einen Beitrag hat leisten können. Und das habe ich jetzt nochmal genauer nachgeschaut. Also diese große Hungersnot war wirklich in den Jahren 1845 bis 1852, besonders schlimm waren die Jahre 1845 bis 1849, weil die Kartoffelernte ausfiel wegen einer Pilzkrankheit und die Kartoffel war das Hauptnahrungsmittel der irischen Bevölkerung. So, und Maud Gonne spricht jetzt, das hört ihr dann gleich ganz am Anfang der Folge, zu Beginn ihrer Autobiografie davon, dass sie praktisch persönlich die Hungersnot abgewendet hätte. Also sie stellt sich so als Heldin dar. Und da sie erst 1866 geboren wurde, kann es eigentlich diese große Hungersnot nicht gewesen sein. Aber auch danach gab es immer noch viele Hungersnöte und besonders in den ärmeren Gegenden von Irland. Und sie redet halt über eine solche Gegend, wo sie sozial tätig war und den Menschen geholfen hat. Und das heißt, sie hat nicht die große Hungersnot 1845 bis 49 gelöst, aber sie hat armen, hungrigen Menschen in Irland geholfen mit ihren Taten. Das wollte ich noch erwähnen, damit das keine Verwirrung gibt später.
Sehr gut, ja, vielen Dank. Ja, und den ganzen Rest ihres Lebens und ihrer Lebensgeschichte erfahrt ihr jetzt in unserer Folge.
Ihre Autobiografie fängt damit an. Triumphierend kehrte ich aus Mayo zurück. Mayo hat nichts mit Mayonnaise zu tun, sondern ist ein irisches County.
Ich wollte gerade sagen.
Ich hatte eine Hungersnot beendet und viele Menschenleben gerettet, indem ich die Menschen an meiner Überzeugung hatte teilhaben lassen, dass Mut und Wille unbesiegbar sind und dass man, wenn man sich mit den geheimnisvollen Kräften des Landes verbindet, alles erreichen kann.
Okay. Geheimnisvolle Kräfte.
Mhm. Es ist jetzt alles etwas rätselhaft. Die Hungersnot, da sagt euch vielleicht allen was im Zusammenhang mit der irischen Geschichte, weil dort ja im 19. Jahrhundert eine wahnsinnige Hungersnot gewütet hat. Und Maud Gonne sagt jetzt also, sie hat die beendet und viele Menschenleben gerettet. Und was die geheimnisvollen Kräfte des Landes angeht, das ist so diese Mystifizierung von Irland und der irischen Landschaft.
Ah, das war das Erste, woran ich gedacht habe, aber das ist auch tatsächlich gemeint. Also, dass da vielleicht irgendwelche Kobolde rumspringen oder Wassergeister genau. Oder so.
Genau, ja, das ist jetzt ein bisschen zu niedlich gedacht, aber im Grunde.
So bin ich. Bin halt niedlich.
Sehr niedlich. Edith Maud Gonne wird geboren am 21. Dezember 1866. Wir befinden uns also im viktorianischen Zeitalter. Wir befinden uns auch erstmal in England. Sie wird in England geboren. Sie hat wohlhabende Eltern. Ihr Großvater mütterlicherseits hat mit Luxusgütern gehandelt und war mehrere Millionen schwer. Ihr Vater ist im Militär und zwar relativ hochrangig. Warum setzt sich jetzt eine Engländerin aus gutem Hause für die irische Unabhängigkeit ein? Das wird sich nach und nach herausstellen, aber sie sagt, das Blut meiner englischen Mutter hat mir geholfen, die EngländerInnen zu verstehen und ihre guten Qualitäten schätzen zu können, aber mein irisches Blut zwingt mich, gegen die englische Regierung zu kämpfen. Mhm. Dann ist es auch noch, man kann sagen, eine glückliche Fügung, ist das natürlich furchtbar traurig, aber ihr Vater stirbt relativ früh, als sie etwa 20 ist. Ihr Vater war, wie gesagt, im Militär und er war auf Seiten der Engländer, also er war im englischen Militär, wurde nach Irland versetzt, sodass sie dort einige Jahre gelebt haben, aber er ist halt relativ früh gestorben und sie hat sehr viel in dieser Autobiografie sich so zurechtgebogen, damit es passt. Sie konnte dann sagen, ihr Vater war zwar auf Seiten Englands, aber praktisch kurz vor seinem Tod hat er noch gesehen, wie schief vieles in Irland lief und deswegen war er eigentlich auf ihrer Seite. Die Mutter ist auch früh gestorben. So dass die beiden Kinder, also Maud hatte eine Schwester, Kathleen, die haben viel Zeit bei einem sehr, sehr treuen, sehr geliebten Kindermädchen verbracht. Erst in Irland, also der Vater wurde eben nach Irland versetzt und dann haben sie die Kindheit in Irland verbracht, in einer wilden irischen Umgebung an der Küste. Also das war wohl sehr schön. Und dann ging es aber nachher zurück nach England, weil der Vater noch weiter ins Ausland versetzt wurde, also Österreich, Südafrika, Indien und sie sind dann bei Verwandten in London geblieben. Maud entwickelte sich zu einem sehr hübschen, schönen Mädchen und sie hatte eine sehr mondäne Tante, die ihr dann praktisch beigebracht hat, wie wichtig es für eine Frau ist, schön zu sein. Mhm. Also Männer können so hässlich sein, wie sie wollen, Frauen müssen sich für die Männer schön machen, hat sie ja bis heute noch nicht so viel geändert. Also sie lernt dann, sich zu schminken, sie lernt was über Mode und Parfüm und so weiter von dieser Tante.
In welcher Zeit sind wir da jetzt nochmal?
Wir befinden uns jetzt praktisch in den 80ern. Also sie wurde 1866 geboren und das war dann so, als sie so um die 20 war oder etwas früher. Ihr Vater hat ihr zwei Wahlsprüche mitgegeben. Das erste ist, dass sie niemals vor irgendetwas Angst haben soll, auch nicht vor dem Tod. Sie nimmt das sehr ernst und versucht sich dann immer praktisch selbst die Angst zu nehmen. Also sie läuft durch den dunklen, tiefen Wald, obwohl sie eigentlich Angst hat, dort zu sein. Und sie stellt sich so selbst Mutproben. Der zweite Wahlspruch ist, der Wille ist eine seltsame, unberechenbare Kraft, viel stärker als die Umstände. Das heißt, das ist auch das, was sie eben am Anfang ihrer Autobiografie schon gesagt hat. Wenn man nur den Mut und den Willen hat, dann kann man alles erreichen.
Das ist doch immer inspirierend, sowas.
Ja, ich hatte ja gesagt, dass er dann angeblich erkannt hat, was Großbritannien alles falsch macht in Irland und so. Und das hängt zusammen mit so einem auslösenden Ereignis für sie, das möglicherweise sie sich auch so ein bisschen ausgedacht hat. Aber es war wohl so, dass sie auf einem Jagdball war, wo halt so die ganze gute Gesellschaft versammelt war. Und dann hört sie, wie zwei Männer sich darüber unterhalten, dass in Irland... Also das muss ich jetzt erstmal zuerst erzählen. Also in Irland gehörte natürlich das meiste Land den Briten. Die irischen Menschen haben oft als Pächter auf diesem Land gelebt und halt Landwirtschaft betrieben, aber sie hatten halt so gut wie keine Rechte dort. Sie hatten keine schriftlichen Verträge und zu dieser Zeit, das hatte ich übrigens auch schon, wir befinden uns übrigens ungefähr zur selben Zeit wie Elizabeth Main, unsere Bergsteigerin, die wir für ein paar Folgen hatten. Da hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt oder zumindest im Blogartikel dazu geschrieben, dass dort in Irland die sogenannten Land Wars stattfanden. Also das war halt so diese Zeit, wo die irischen PächterInnen sich dagegen aufgelehnt haben, dass sie so schlecht behandelt werden. Das heißt also, dass diese PächterInnen tatsächlich einfach vom Land geworfen werden konnten, dass sie ihre kleinen Hütten aufgeben mussten und dann wirklich auf der Landstraße landeten oder im Armenhaus. Und Maud Gonne war eben auf einem Jagdball, wo sich zwei Männer unterhalten haben, dass sie gerade ein Ehepaar rausgeworfen hätten aus ihrer armseligen Hütte und die würden wirklich am Straßenrand liegen, die Frau sei krank. Und Maud hat gefragt, ja, aber müssen wir denn da nicht was machen? Kann ich irgendwas machen? Kann ich dir helfen? Und einer der Männer hat gesagt, lass sie sterben, diesen Leuten muss man eine Lektion erteilen.
Naja.
Das war so ihr auslösendes Ereignis. Heute würde man sagen, sie erkennt ihre Privilegien. Bevor sie jetzt aber aktiv werden kann, stirbt eben ihr Vater, wie gesagt, und die beiden Töchter, also Maud und Kathleen, werden zu ihrem Onkel William nach London gebracht. Onkel William ist ein Knauserer, der sie finanziell sehr kurz hält und sagt, es gibt kein Geld. Hier ist ein bisschen Taschengeld, aber mehr kann ich euch nicht bieten. Die beiden Mädchen können, was ja eigentlich so immer die einzige Möglichkeit ist, aber nicht Gouvernanten werden, als Gouvernanten arbeiten, weil sie beide nicht viel gelernt haben. So entscheidet Maud sich, sie kann ganz gut schauspielern, dann wird sie eben Schauspielerin, um Geld zu verdienen. Das erfährt Onkel William und das ist ihm so peinlich, dass er ihr nun gesteht, naja, eigentlich gibt's doch ganz viel Geld. Also euer Vater hat euch so viel Geld hinterlassen, ihr müsst nie in eurem Leben arbeiten.
Na super, wollte er das vorher für sich behalten oder was?
Das wollte er offensichtlich für sich behalten, aber die Schauspielerei war dann doch so peinlich, das ging nicht.
Also ich meine, also manchmal ist das so ungerecht, oder? Dass den Frauen ja auch das Geld nicht gegeben wurde, ne? Das wurde dann ja im Namen von, also verwaltet sozusagen und dann irgendwie zugeteilt oder sowas.
Aber er hat es ihr dann tatsächlich gegeben. Mhm. Also sie hat dann wirklich voll über ihr Geld verfügt. So, jetzt könnte sie sowieso nicht als Schauspielerin weiterarbeiten, weil sie Probleme mit der Lunge hat. Ihre Mutter hatte wohl auch Tuberkulose und deren Mutter und so weiter. Und man dachte noch, das könnte erblich sein. Bei ihr war es aber wohl keine Tuberkulose, sondern einfach eine empfindliche Lunge. Sie war sehr empfindlich für Bronchitis und so weiter und hatte damit immer Probleme. Und fährt jetzt erstmal zur Kur, und zwar in die Auvergne, nach Roya. Dort lernt sie einen Mann kennen, Lucien Millevoye. Und mit diesem Millevoye beginnt sie eine 12 Jahre dauernde Affäre. Mhm. Er ist 16 Jahre älter, er ist von seiner Frau getrennt, er hat einen Sohn. Er ist Franzose, er ist sehr konservativ, nationalistisch eingestellt, wünscht sich nichts mehr, als dass Frankreich Elsass-Lothringen zurückkriegen würde. Er will einen Napoleon Bonaparte wieder, also ein wirklich konservativ eingestellter Mann, der ihr aber eben noch einmal aufzeigt oder überhaupt erstmal aufzeigt, dass sie sich dafür einsetzen möchte, Irland unabhängig zu machen. Also sie wird durch ihn nationalistisch. Er ist französisch-nationalistisch und sie wird dadurch irisch-nationalistisch. Und ist ja auch interessant, dass Frankreich und Irland praktisch denselben Feind haben in Form von England. Mhm. Also England und Frankreich haben sich halt damals überhaupt nicht verstanden. Aus dieser Beziehung entstehen zwei Kinder. 1890 wird George geboren. George wird bei einer Pflegemutter in Frankreich untergebracht, während Maud Gonne, wie auch vorher, ach so, über die Reisen erzähle ich gleich noch, also sie reist sehr gern, auch oft alleine, auch wenn andere Frauen aus ihrer Klasse eigentlich nicht mal ohne Begleitung auf die Straße dürfen, aber Maud Gonne reist sehr viel und lässt jetzt auch ihren Sohn zurück, der dann mit nur 18 Monaten an einer Meningitis verstirbt. Auf dem Totenschein steht Eltern unbekannt. Mhm. Also es ist, wenn man das immer so hört, wir hatten ja auch letzten Monat erst die Muttertagsfolge, ne, von wegen die Mutter muss sich immer aufopfern für ihre Kinder. Aber es war halt wirklich um diese Zeit nicht so, dass Frauen ihrer Klasse sich um ihre Kinder gekümmert haben. Also selbst wenn sie ordentlich verheiratet gewesen wäre mit dem Mann, wäre sie wahrscheinlich nicht Tag für Tag für ihr Kind da gewesen. Und sie hat es praktisch noch einmal noch ein bisschen weitergetrieben und war halt überhaupt nicht da, ist lieber gereist und durfte ja auch gar nichts von diesem Kind erzählen, weil es war ja unehelich. 1894 bekommt sie dann das zweite Kind, da ist sie 28. Ein Mädchen mit dem Namen Isolde, also ist derselbe Name wie Isolde auf Deutsch, aber auf Französisch ist es Isolde, I-S-E-U-L-T. Man kann es auch irisch aussprechen, Isolde heißt es dann wohl auf Gälisch. Dieses Kind überlebt und Maud gibt sie aber die ganze Zeit als adoptierte Tochter aus oder als Nichte. Sie hat natürlich auch Kindermädchen, Gouvernanten. Eine Zeit lang kommt Isolde in ein Konvent und Maud Gonne ist weiter unterwegs, viel unterwegs. Ihr Liebhaber Millevoye sagt dauernd, sie soll doch lieber in Frankreich bleiben und von Frankreich aus für Irland kämpfen, weil er sie halt bei sich haben will. Aber sie sagt immer, das ist mein Leben und für manche mag das hart schwierig aussehen, aber für mich ist es das einzige Mögliche. Also sie wollte sich nicht, wie auch immer, an diesen Mann binden, der ihr sowieso nichts bieten konnte. Also sie reist vor allen Dingen immer zwischen Frankreich, Paris, London und Dublin hin und her. In Paris hat sie noch so die meiste Freiheit, deswegen fühlt sie sich da relativ wohl. Die Zeit der Belle Époque, also der Eiffelturm wird gerade gebaut, die Metro wird gebaut, die Oper wird gebaut. Künstler wie Matisse und Renoir und Proust und die Curies waren auch um die Zeit da. Also es war eine aufregende Stadt und da hat sie auch gern viel Zeit verbracht.
Also hat sie irgendwann, musste sie ja dann wohl Französisch sprechen gelernt haben oder konnte sie das schon, als sie da hingegangen ist?
Das konnte sie dann auf jeden Fall irgendwann sehr gut. In Dublin kommt sie inzwischen in Kontakt mit vielen verschiedenen nationalistischen Vereinen oder Clubs. Da gab es einen ganzen Haufen von, bei denen Frauen alle nicht zugelassen waren. Aber sie lernt zum Beispiel einen Anwalt kennen, der republikanische Gefangene vertritt, also Republikaner wurden praktisch gleich immer als Terroristen verhaftet und eingesperrt und entsprechend schlecht behandelt. Oder ein Gelehrten, der ihr viel beibringt über irische Geschichte und Mythologie, weil er ihr sagt, wenn du unser Land verteidigen willst und zu uns gehören willst, dann musst du was über unsere Geschichte und eben über unsere Mythologie wissen. Oder es gibt einen Professor für modernes Irisch, der ihr dann versucht, Irisch beizubringen, Gälisch. Aber daran ist sie ganz schlecht. Und dann sagt sie, sie möchte vielleicht nicht kulturell fürs Land kämpfen, sondern vor allen Dingen politisch. Die Polizei wird dann langsam auf sie aufmerksam. Da steht immer einer vor ihrem Haus und sie macht sich dann immer so einen Spaß daraus, irgendwie sich zu verkleiden oder aus der Hintertür rauszulaufen oder
so. Ja, sie ist auch Schauspielerin. Sieht das alles noch.
Ja, genau. Ihr erster Schwerpunkt, was sich ja eben durch diesen Jagdball und den Lass sie sterben, sie haben das nicht anders verdient, was sich da schon so durch gezeigt hat, da legt sie jetzt so ihren Schwerpunkt. Und zwar geht sie nach Donegal, das ist auch ein County in Irland, und kümmert sich da um diese irischen Pächter, die von den Engländern rausgeworfen werden. Dazu kommt übrigens auch noch so ein religiöser Aspekt. Also die meisten Iren und Irinnen waren eben Katholiken. Katholiken dürfen sowieso kein eigenes Land haben. Sie dürfen kein Pferd haben, das mehr wert ist als 7 Pfund.
Das bestimmen die Engländer so.
Das natürlich, ja. Und die sind eben, also England ist halt nicht katholisch, sondern protestantisch, beziehungsweise eben Church of England.
Ja.
Und sie hilft jetzt dabei, viel zu organisieren, auch neue Hütten zu bauen. Sie knüpft Kontakte, um den Leuten zu helfen. Und man muss sich das vorstellen, wie gesagt, sie war halt sehr schön, sehr groß, schlank, zieht sich auch mit so wallenden Gewändern an und läuft mit ihrer großen Dogge durch die Gegend. Also es muss wirklich eine Erscheinung gewesen sein. Und die Leute nennen sie entweder The Woman of the She. Und She ist so ein mythisches Volk, das zuallererst in Irland lebte. Oder was sie auch ganz toll findet, sie wäre eine irische Jeanne d'Arc.
Mhm.
Die wurde um diese Zeit gerade so aus der Versenkung geholt. Also 1909 wurde sie erst selig gesprochen und es wurde jetzt halt schon wieder über sie anders gesprochen als vorher. Aber ihre Lunge ist immer noch schwach, sie verträgt das Klima nicht so. Millevoye, ihr Liebhaber, überzeugt sie eben, dass sie besser journalistisch oder propagandistisch arbeiten soll, statt körperlich. Und so fängt sie an, Reden zu halten. Und ich mich auch frage, wenn sie nicht Schauspielerin werden kann, wegen der Stimme, wie kann sie dann gut Reden halten? Aber das macht sie viel und gerne. Sie spricht sich jetzt aus für Home Rule. Also das heißt, dass Irland nicht völlig unabhängig wird, sondern weiterhin zum Vereinigten Königreich gehört, aber eben selbstständig. Ich glaube, innen- und außenpolitisch selbstständig ist irgendwie so. Da muss sie Irland erstmal verlassen, weil sie festgenommen werden soll, flieht wieder nach Frankreich, geht dann auf eine Vortragstour durch Frankreich und zeigt den Zuhörenden auf, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen Frankreich und Irland gibt. Frankreich hat Irland auch immer viel unterstützt. Zum Beispiel gab es 1798 eine große Rebellion gegen die englische Herrschaft, auch natürlich angeregt durch die französische Revolution. Dann auch während der Hungersnot hat Frankreich Irland stark unterstützt. Kurz zur Hungersnot, ganz kurz, die Kartoffelernte ist ausgefallen. Das war nicht nur schwerwiegend, weil die Menschen keine Kartoffeln mehr essen konnten, sondern auch, weil die praktisch mit Kartoffeln bezahlt haben. Also es wurde nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Kartoffeln. Und so hatten sie auch sonst nichts mehr.
Ich dachte irgendwie immer, das wäre früher gewesen, diese Hungers. Also oder von welchem Zeitraum war das?
1845 bis 49. Wahrscheinlich gab es auch schon im 18. Jahrhundert.
Genau. Ach, und weil du vorhin gesagt hast, sie hätte praktisch da war sie doch noch gar nicht auf der Welt.
Das stimmt.
Deswegen, ich habe da vorhin schon so leicht gezuckt, aber ich dachte, vielleicht irre ich mich ja und der irische Hunger war später.
Also die Aussage ist sowieso lächerlich, aber okay, lassen wir das mal so stehen. Ich lese nochmal nach. Okay, also jedenfalls kurz, etwa ein Viertel der irischen Bevölkerung, also 8 Millionen Menschen sind gestorben oder emigriert während dieser Hungersnot 1845 bis 49. Wo Frankreich auch noch, oder wo Irland und Frankreich auch zusammengearbeitet haben während der Revolution 1848, gab es auch wieder Aufstände in Irland, aber es war leider auch nicht erfolgreich. Genau, also das nur so kurz zu diesen Zusammenhängen. Also Maud Gonne fängt jetzt an, viel zu schreiben für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Sie gründet auch selbst eine Zeitung in Frankreich, nennt sich das Freie Irland. Sie schreibt auch für den United Irishman. Das ist eine große irische Publikation, die sehr fortschrittlich und sogar relativ feministisch ist. Dann kommt noch eine Vortragstour, dann kommt 1894 die Dreyfus-Affäre. Noch so was, wovon man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Das war ein großer Justizskandal. Hauptmann Alfred Dreyfus wurde wegen angeblichem Landesverrat verurteilt. Trotz rechtswidriger Beweise und zweifelhafter Gutachten wurde öffentlich degradiert, wurde verhaftet, wurde verbannt, unter brutalsten Bedingungen gefangen gehalten. Und nach langer, langer Zeit wurde dieses Urteil dann wieder aufgehoben, weil sich doch herausgestellt hat, es war eben alles falsch. Er wurde wieder aufgenommen in die Armee und befördert. Warum ich das erzähle? Weil Dreyfus Jude war und so viele Leute ihn auch unterstützt haben. Also kennt man vielleicht auch Emile Zola, der große Schriftsteller, hat einen großen Artikel in der Zeitung geschrieben, J'accuse. Da hat er dann eben drin geschrieben, dass der eigentlich Schuldige noch frei rumläuft und Dreyfus völlig falsch verurteilt wurde. Aber es gab eben auch viele antisemitische Einstellungen. Also die Presse hat gehetzt, Politiker haben gehetzt. Er ist ein Jude, er muss schuldig sein, so ungefähr. All die Verschwörungstheorien, die man kennt, die Juden haben die Banken des Landes übernommen, sind generell fürs wirtschaftliche Elend des Landes verantwortlich. All das kam jetzt eben hoch mit dieser Affäre. oder diesem Skandal. Und Maud war für Antisemitismus eben auch sehr anfällig. Normalerweise ist sie halt immer so für die Underdogs gewesen, aber bei Dreyfus war sie sicher, der ist schuldig, weil er war Jude. Bisschen absurd finde ich, dass sie, hatte ich das jetzt schon erwähnt, dass sie sich für Okkultismus interessiert?
Nee, abgesehen von den Kobolden in Irland. Aber das war ja auch weit verbreitet damals.
Genau, und sie hat damit vor allen Dingen angefangen nach dem Tod ihres Sohnes. Und sie war Teil eines heimlichen Orden für Magie und Okkultes. The Order of the Golden Dawn. Und daraus ist sie jetzt aber ausgetreten, weil sie meinte, da wird sich zu viel an der Kabbala orientieren, also an dieser jüdischen Religionslehre. Deswegen will sie nicht in diesem Orden für Magie und Okkultes. Naja, woher das bei ihr kam, weiß man nicht so genau. Also sie hatte irgendwie keine direkten schlimmen Erlebnisse mit Juden und Jüdinnen, sondern es war einfach so die Standardeinstellung in der Gesellschaft. Also sie war auf jeden Fall antisemitisch eingestellt, was sie jetzt so während des Zweiten Weltkriegs gemacht und gedacht hat, weiß man nicht so richtig. Aber ich fand das ganz interessant, dass in der ersten Biografie, die ich gelesen habe, wurde das überhaupt nicht erwähnt. Und in der zweiten sehr, sehr deutlich. Und da wurde dann auch noch darauf hingewiesen, was ich nicht wusste, die irische Regierung will sich während des Zweiten Weltkriegs nicht mit Großbritannien gegen Nazi-Deutschland vereinen, sondern neutral bleiben. Wusste ich nicht. Und Irland hat dann tatsächlich zu Hitlers Tod kondoliert.
Oh, das war mir auch nicht so klar.
Ja. 1897 ist das diamantene Jubiläum von Queen Victoria. In Dublin werden große Feierlichkeiten geplant und sie organisiert eine Gegendemonstration. Also sie projiziert auf einer dunklen Hausfassade mit einer magischen Lanterne Bilder von Menschen, die unter der britischen Herrschaft leiden oder gelitten haben, und hält eine Rede dazu. Die Herrschaft der Queen habe mehr Ruin, Elend und Tod über Irland gebracht, als es jemals zuvor erlebt hätte. Und sie nennt sie die Famine Queen, die Königin der Hungersnot, und schreibt dann auch einen Artikel in diesem United Irishman, dass Victoria mit 81 Jahren nach einem halben Jahrhundert Abwesenheit entschieden hat, das Land zu besuchen, das sie hasst und dessen EinwohnerInnen Opfer ihrer kriminellen Regierungspolitik sind, und die Überlebenden nach 60 Jahren organisierter Hungersnot, kann nur bedeuten, dass die politische Notwendigkeit riesengroß sein muss. Sie ist schließlich eine Frau, und so abscheulich egoistisch und mitleidlos ihre Seele auch sein mag, so muss sie doch nun, da ihr Tod näher rückt, manchmal erzittern, wenn sie an die zahllosen irischen Mütter denkt, die unter dem wolkenverhangenen irischen Himmel zusehen müssen, wie ihre Kleinen verhungern und sie vor deren Tod verflucht haben. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die Zeitung ist dann wohl auch einkassiert worden. Sie macht dann eine weitere Vortragstour, dieses Mal durch die USA. Auch hier so mit dem Hintergedanken, es gibt 7 Millionen Iren und Irinnen in den USA, die ja alle dahin geflüchtet sind, die auch inzwischen politisch und finanziell eine Rolle spielen könnten. Sie will gegen die englische Propaganda ankämpfen, die halt viel, viel lauter und viel größer ist als die irische Presse. Und ja, ist da auch sehr erfolgreich. Also sie kommt immer gut an bei der Presse und die schwärmen, was für eine schöne, schlaue Frau sie ist. Und auch die USA haben sich eben aus den Klauen Englands befreit. Da zieht sie dann auch wieder diese Parallele. Im Jahr 1900 gründet sie eine nationalistische revolutionäre Frauenorganisation, nennt sie die Töchter Irlands. Ich habe mir angehört, wie man es ausspricht. Inniinnihéireann. So ähnlich irgendwie. Ich möchte das auch nicht buchstabieren, das ist noch viel schlimmer zu buchstabieren. Lest es bitte nach. Frauen haben übrigens natürlich noch kein Wahlrecht, das kommt erst 1918. Aber sie gründen jetzt diese Organisation, weil eben die anderen Gruppen keine Frauen wollen. Maud Gonne wird Präsidentin. Sie reden nicht über feministische Themen, sondern sie wollen vor allen Dingen nationalistischen Themen weiter in den Vordergrund bringen. Also sie wollen irische Hersteller unterstützen und bekannter machen. Sie wollen englische Literatur, englische Zeitschriften weniger bekannt machen, allgemein den Einfluss Englands verringern. Sie geben viele Kurse für junge Menschen, die in der Schule indoktriniert werden von England. Also sie geben zum Beispiel Kurse zu irischer Geschichte, Sprache, Musik, Tanzen. Und die Jungen sollten schwören, niemals in die englische Armee einzutreten.
Lebt sie denn mittlerweile dauerhaft in Irland, oder?
Ja, sie ist halt immer mal wieder hier und da, um ihre Tochter zu sehen oder Milvoir zu sehen.
Also das die ist Tochter lebt in Frankreich.
Ja. Generell ist Maud, sagt sie, gegen körperliche Gewalt. Aber so langsam fängt sie an zu sagen, manchmal ist das die einzige Möglichkeit, um sich von den Briten zu befreien. Also, oder auch, sagt sie, wenn ihr ein Schaf stehlt, um euren Hunger zu stillen, dann ist das keine Sünde, dann macht das ruhig. Also sie wird militanter. Mhm. Um diese Zeit trennt sie sich dann von Millois, also irgendwie um 1900, weil sie politisch auseinanderdriften, aber auch privat. Er hat wohl auch eine andere jüngere Geliebte inzwischen. Ich habe immer noch nichts von Yeats erzählt, ich weiß, kommt am Schluss. Aber 1904 wird das Abbey Theatre eröffnet, wo er auch mit zu den GründerInnen gehört. Und dort schreibt er ein Stück für sie. Sie spielt die Hauptrolle in seinem Stück Kathleen ni Houlihan. Das wird zu einem ikonischen Stück nationalistischer Propaganda und wird nach einer Woche, müssen sie es wieder absetzen, angeblich, weil der ganze Verkehr vom Theater zum Erliegen kommt. Natürlich aber, weil es so aufrührerisch war und die Leute so dazu aufgewiegelt hat, für Irland zu kämpfen.
Wo wurde das aufgeführt?
In Dublin.
In Dublin. Mhm.
Und diese Kathleen ist auch so ein mythisches Symbol. Eine alte Frau, die Hilfe junger irischer Männer braucht, um Irland von den Kolonialisten zu befreien. Und dadurch wird sie wieder jung und schön. Jetzt hat sie sich ja von Millois getrennt und findet schnell einen neuen Mann. Sie ist 35 und sie findet John McBride. Der ist auch Nationalist, der wird auch von der Polizei verfolgt wie sie. Er kämpft in Südafrika, da ist gerade der zweite Burenkrieg zugange, wo Großbritannien versucht halt, Teile von Südafrika ins Kolonialreich einzugliedern. Die Iren kämpfen auf der Seite der Buren gegen Großbritannien natürlich. Und die Schwarzen denkt natürlich niemand. Er wendet sich danach auch dem Journalismus zu, er kann aber nicht gute Vorträge halten, sie hilft ihm dann dabei. Er hat auch nicht viel Geld, außer das, was er so verdient. Aber ist sie in ihn verliebt? Ist sie vielleicht erschöpft von ihrem anstrengenden Leben mit dem Liebhaber? Will sie eine stabile Beziehung für ihre Tochter mit einem neuen Vater? Die Tochter hasst ihn übrigens, also da wird leider nichts draus. Und seine Familie sagt auch, das ist doch keine richtige Ehefrau, die Maud. Sie wird für ihn Katholikin.
Ach, sie ist gar keine Katholikin.
Nee, weil sie ist ja in England geboren und gehört
zur
Church of England.
Aber eigentlich, ich meine, nachdem sie sich schon so lange für Irland einsetzt, hätte es ja sein können, dass sie eigentlich schon viel früher konvertiert ist.
Das macht sie jetzt auch dafür, dass es in der Öffentlichkeit gut aussieht.
Ja, aber es ist schon, also ich denke das so die ganze Zeit. Also sie ist, eigentlich lebt sie nicht richtig in dem Land. Sie kommt dann immer mal, sie spricht die Sprache nicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach gewesen ist, mit diesen Voraussetzungen dann Nationalistin zu sein.
Ja, aber sie war es ja trotzdem. Also bestimmt gab es andere Leute in diesen Vereinen und andere, die sich NationalistInnen nennen, die dann gesagt haben, die gehört nicht so richtig zu uns. Aber ich glaube gerade die Leute, für die sie sich eingesetzt hat, entweder es war denen sowieso egal oder sie ist eben so aufgetreten, dass man ihr das abgenommen hat.
Mhm.
Genau, aber jetzt wird sie auch offiziell Katholikin. Hatte auch kein Problem mit sie heiraten in Paris, aber im englischen Konsulat, weil wenn sie auf französischem Boden heiraten würden, würde ihr ganzes Vermögen an ihren Mann übergehen. Und dadurch behält sie das aber. Sehr schlau.
Ja, das stimmt.
Dann eine ganz merkwürdige Sache. Sie fahren auf Hochzeitsreise nach Gibraltar, weil zur gleichen Zeit Edward der Siebte dort Urlaub macht. Der war wohl inzwischen König, also Queen Victoria ist gestorben, oder? Und sie wollten dort ein Attentat auf Edward verüben.
Oh, ja. Was man so macht in den Flitterwochen, ne?
Was man so macht in den Flitterwochen, daraus ist aber nichts geworden, weil ihr Mann die ganze Zeit betrunken war.
Oh, okay.
Ja, ja, also er stellt sich jetzt raus, er ist ein Säufer.
Mhm.
Sie bekommen einen Sohn, Sean, sie ist 38 inzwischen. Sean McBride, sagt dir der Name was?
Ich glaube nicht.
Mir auch nicht. Er hat 1974 den Friedensnobelpreis bekommen für die Gründung von Amnesty International.
Ach, siehst du mal.
Dann lassen sich 1905 sehr öffentlich in einer regelrechten Schlammschlacht scheiden. Beziehungsweise man kann sich nicht scheiden lassen, aber man kann sich trennen offiziell.
Also dann waren sie wirklich nicht lange verheiratet. Ne?
Nein. Sie sagt, er war immer betrunken, er hatte auch häusliche Gewalt verübt. Möglicherweise, das weiß man nicht so richtig, auch sexuelle Belästigung gegenüber möglicherweise ihrer Tochter oder den weiblichen Angestellten. Er sagt, die ist ja irgendwie mit vielen Männern ins Bett gegangen und ist keine ordentliche Ehefrau, weil sie hatte ihm dann auch von Millois erzählt, was sie lange für sich behalten hatte. Und dann hat er wohl immer gedacht, ja, dann wird sie wohl auch mit anderen ins Bett gegangen sein.
Mhm.
So,
Also das heißt, die sind wieder getrennt. Und sie behält den Sohn und sie bleibt auch in Frankreich. Er geht nach Dublin zurück. Sie bleibt mit dem Sohn in Frankreich, damit der Sohn sich nicht mit dem Vater treffen muss, damit die keinen Kontakt haben.
Ja, ich habe mir mal gerade Bilder von dem guten Mann angeguckt. Ich glaube, der war auch ganz attraktiv, ne? Muss ein schönes Paar gewesen sein, die beiden.
Ich glaube, ich habe mir gar keine Bilder von ihm angeschaut.
Das siehst du mal. Aber so bin ich. Ja, ich habe immer nur eins im Kopf.
Ja, aber wenn er trinkt und Frauen schlägt, das ist es vielleicht egal, wie er aussieht.
Nee, aber man fragt sich ja dann schon immer, wenn er es auch nur so kurz gehalten hat und so, was hat die denn aneinander angezogen? Ja. Und dann können ja Äußerlichkeiten durchaus eine Rolle spielen, ne?
Es hat dann auch, also er war eben auch Nationalist und das hat dann auch, haben die anderen gesagt, der Sache in Anführungszeichen geschadet, dass die beiden sich getrennt haben, weil sie wohl auch so kurzzeitig als das Traumpaar gelten, das jetzt so die Unabhängigkeit vorantreiben kann. Mhm. Ja, sie hat dann erstmal so ein paar ruhige Jahre. Sie zieht sich zurück, kauft ein Haus in der Normandie, lernt zeichnen, kann das wohl auch sehr gut, illustriert dann auch Bücher und so weiter. Sie spielt auch nicht mehr so die große Rolle in Frankreich, weil 1904 ist die Entente Cordiale, kennt man irgendwie auch so halb aus dem Geschichtsunterricht, wo England und Frankreich ihre Rivalität beenden, um gemeinsam stärker gegen Deutschland auftreten zu können. Das heißt, diese Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Irland fällt jetzt praktisch weg. Mhm. Das, worauf sie immer so gesetzt hat in Frankreich. Kümmert sich weiter um arme Kinder, dass die Schulessen bekommen und all sowas. Also setzt sich weiter sozial ein. 1913 ist dann in Dublin der große Lockout, also Streik mit Aussperrung der Arbeiter. 7 Monate lang werden Zehntausende Arbeiter ausgesperrt, weil sie eine Gewerkschaft gründen wollten. Die Streikenden müssen schließlich nachgeben und Verträge unterzeichnen, dass sie keine Gewerkschaft beitreten werden. Das trifft vor allen Dingen natürlich die Ärmsten. Auch die, die am Streik nicht beteiligt waren, haben halt gehungert und kein Geld verdient. Und da sagt Maud dann nochmal, dass sie ja eigentlich für die Unabhängigkeit ist, aber inzwischen auch mit Home Rule zufrieden wäre. Hauptsache, es trifft nicht immer die Armen und Kinder, die darunter so leiden. 1914 wird diese Home Rule dann tatsächlich kurz eingeführt, aber gleich wieder zurückgenommen, weil der Erste Weltkrieg beginnt. Da will Großbritannien Irland dann doch lieber wieder näher bei sich haben. 1916, also sie sieht das jetzt alles so aus Frankreich, sie ist nicht dabei, aber ich erzähle das trotzdem, weil es eben doch für sie wichtig war. 1916 war der sogenannte Osteraufstand oder Easter Rising. Hat man auch schon mal gehört, da haben militante irische Republikaner versucht, die Unabhängigkeit gewaltsam zu erzwingen. Also sie haben Gebäude gestürmt und Knotenpunkte in Dublin besetzt und erobert und eine Republik proklamiert. Ist fehlgeschlagen, gilt aber trotzdem so als Wendepunkt in der Geschichte, der dann zur Unabhängigkeit Irlands führt. Übrigens auch mit Unterstützung aus Deutschland, weil die wiederum hoffen, England zu schwächen. Man geht davon aus, dass ca. 500 britische Soldaten ihr Leben ließen und auf Seiten der Iren, einschließlich Zivilisten, dürfte es doppelt so viele Opfer gegeben haben. Der materielle Schaden in der Stadt wurde auf 2.500.000 Pfund beziffert. Die Bevölkerung war zuerst dagegen, wegen der vielen Gewalt und Brutalität, aber dann hat die englische Regierung zurückgeschlagen und 16 Aufständische, die Führer des Aufstands, hingerichtet. Schnell, geheim und brutal. Und da hatten sie die Bevölkerung dann natürlich doch nicht mehr hinter sich. Der Osteraufstand gilt als Geburtsstunde der IRA, also dieser paramilitärischen Untergrundorganisation, die erst die Unabhängigkeit verfolgt und dann das Ende der Spaltung Irlands und dabei eben auch immer sehr gewalttätig vorgegangen ist. Das kennt man ja noch bis in die 1990er.
Ja, eben. Ja, also Osteraufstand hatte ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber IRA, ja, kennt man natürlich. Und dass das die Geburtsstunde war, wusste ich nicht.
Ja. Kennt man möglicherweise aus dem Lied Zombie von den Cranberries. Mhm. Da geht es ja auch um diese ständige Gewalt. Und da gibt es irgendwie eine Zeile, it's the same old theme since 1916. Und das 1916 ist eben dieser Osteraufstand.
Also ich war jetzt in Amerika viel unterwegs im 19. Jahrhundert, wo ja dann die Iren auch hinausgewandert sind. Mhm. Und da ist auch ständig Gewalt im Spiel. Ja. Also das ist wirklich eine brutale Geschichte eigentlich von diesem Volk.
Und das ist auch genauso wie das, was wir mit Südafrika hatten oder was man auch im Nahen Osten hat, dass diese Gewalt sich über so viele Generationen zieht, dass das einfach so Teil der Gesellschaft wird und gar nicht mehr wegzudenken für viele Jahre und Generationen.
Ja, wenn man da mal überlegt, was man heute alles weiß über Traumata, wie die sich vielleicht auch von Generation zu Generation vererben, ja, muss man sich eigentlich nicht wundern, ne?
Ja, genau. Ja, diese IRA, die entwickelt sich übrigens auch stark weiter. Also das, was sie damals war, nennt man heute die alte IRA. Mhm. Weil es halt auch nur so paramilitärisch ist und so. Also es gibt viel Bewegungen da drin. Und dann war die ja auch wurde sie ja immer mit Sinn Fein in Zusammenhang gebracht, diese politische Partei. Also die IRA war nie eine Partei, aber Sinn Fein war dann eben so der politische Arm der IRA. Und das kann man ja heute auch nicht mehr sagen. Aber zurück zu Maud und ihrer Tochter Isold. Die sind während des Ersten Weltkriegs in Frankreich als Krankenschwestern tätig. Und sie erfährt dann eben auch von diesem Aufstand in Frankreich und erfährt auch, dass zu diesen 16 Männern, die da erschossen wurden, auch ihr Ex-Mann John McBride gehört. Der wohl eher zufällig da reingeraten war, aber er wurde eben mit als Verräter erschossen. Maud möchte zurück nach Irland, bekommt aber keinen Pass, weil Irland will nicht noch so eine Aufrührerin da, kann also erstmal nur Geld senden an die anderen Angehörigen und schreibt dann darüber in der französischen Presse, über die Heldentaten, die diese Männer begangen haben oder fast heiligen Taten, auch ihres Mannes. Und sie nutzt jetzt auch wieder seinen Namen und will nach Dublin zurückkehren. 1917 kommt sie erstmal bis nach England, lässt Isolde da und geht dann heimlich nach Irland und wird dort auch tatsächlich verhaftet. Da, ich weiß auch nicht, irgendwie war das ein bisschen uneinheitlich zwischen diesen beiden Büchern, die ich gelesen habe. Entweder sie war zweimal getrennt in Haft oder nicht. Einmal war sie ganz lange in Einzelhaft. Einmal wurde sie wegen Krankheit entlassen, wegen ihrer Lungen halt. Einmal stand da, sie ist in Hungerstreik getreten und die Briten hatten Angst, dass sie zur Märtyrerin wird und haben sie deswegen gehen lassen. Aber sie war wohl auf jeden Fall längere Monate im Gefängnis. Zu dieser Zeit ist dann auch ihre Schwester gestorben und Millevoye ist auch gestorben. Also sie hatte dort auf jeden Fall weder körperlich noch psychisch eine gute Zeit. Für ihre Publicity hingegen war das allerdings ganz gut, weil sie hat sich ja immer für Gefangene eingesetzt und kann jetzt praktisch aus erster Hand berichten, wie schwer es für politische Gefangene im Gefängnis ist. Mhm. Und protestiert dann zum Beispiel auch, dass die tatsächlich in Hungerstreik treten, dann zwangsernährt werden und so. Also sie bleibt weiter sozial aktivistisch tätig. 1919 bis 1921 ist dann der irische Unabhängigkeitskrieg oder Freiheitskrieg oder Bürgerkrieg oder Revolution, je nachdem, wie man das nennt, wo halt so die IRA, die große Kämpferin gegen England ist, große Massen mobilisiert, vor allen Dingen die Arbeiter vom Land auch beteiligen sich. Und 1919 stellen sie ein unabhängiges irisches Parlament auf. Auch hier wieder, die BürgerInnen sind eigentlich zuerst nicht auf Seiten der Rebellen, weil so viel Gewalt dabei ist, also Plünderungen, Brände, Menschen werden erschossen, sowohl ZivilistInnen als auch Politiker. Aber als dann die Briten genauso gewalttätig zurückschlagen, ist dann die Bevölkerung doch wieder auf Seiten der Rebellen. Das Ende davon ist ein Waffenstillstand. Und der irische Freistaat entsteht. Also ein Vorgänger der heutigen Republik Irland, die erst 1937 gegründet wurde. Also sie gehören weiterhin zum Vereinigten Königreich, sind aber innen- und außenpolitisch autonom, gleichberechtigt, in keiner Weise untergeordnet und dennoch verbunden durch eine gemeinsame Common Allegiance to the Crown. Woraus aber Nordirland gleich wieder austritt und im Vereinigten Königreich bleibt, aus politischen und religiösen Gründen. Weil ja in Nordirland vor allem Protestanten leben. Nach dem Krieg bleibt Maud in Dublin im sogenannten Roebuck House. Das war offiziell eine Marmeladenfabrik. Inoffiziell war es aber ein Zentrum für die IRA auch nach dem Krieg. Ihr Sohn lebt da auch, ist auch wohl aktiv in der IRA. Ihre Tochter heiratet einen Revolutionär, der auch mindestens Nazi-Sympathisant, wenn nicht sogar mehr, war. Also Isolde wird dann auch faschistisch. Sie hat übrigens zwischendrin auch eine Weile, oder sie hatte eine Affäre mit Ezra Pound, auch einem irischen Dichter, der ja dann auch später starker Faschist wurde. Also auch sie sehr antisemitisch eingestellt. Maud tritt jetzt auf als die ewige Witwe mit einem langen schwarzen Schleier, melodramatisch. Aber sie kann wohl damit nicht mehr überzeugen. Entweder weil die Zeit für solche Dramatik vorbei ist oder einfach weil sie älter geworden ist und nicht mehr so schön ist. Das ist ja dann auch ganz schlimm für Frauen. Manche nennen sie dann Maud gone mad. Also so als Wortspiel mit ihrem Nachnamen. Andere bewundern sie immer noch, nennen sie Madame. Sie wird jetzt im Alter pazifistisch und Fan von Mahatma Gandhi, ist weiter praktisch unterwegs, also sammelt Geld für irgendwelche Organisationen. Sie gründet eine Women's Prisoners Defense League, also sie bleibt weiter diesen politischen Gefangenen treu und auch den Entlassenen. Also sie gründet ein Erholungsheim, wo sich die, die in den Hungerstreik getreten sind, wieder erholen können. Sie kümmert sich auch um Geflüchtete aus Nordirland. Also das ist, da wird es dann nochmal sehr brutal, weil die KatholikInnen dort benachteiligt werden, keine Repräsentation haben, Kirchen werden zerstört. Oft gibt es Schießereien von diesen militanten nordirischen Organisationen und so weiter. Und regelrechte Pogrome, und die kommen dann eben auch nach Südirland und sie kümmert sich um sie. Schreibt dann, das war schon 1932, diese Autobiografie, nennt sie A Servant of the Queen, also eine Dienerin der Königin, wunderbar ironisch. Und 1953 ist sie dann 86 Jahre und hat einen Herzstillstand und stirbt daran und bekommt ein Staatsbegräbnis. So, was hat es jetzt eigentlich mit diesem Yeats auf sich? Ich fand das so interessant, weil ich von ihr zuerst gelesen habe als die Muse von Yeats. Das war so da, was als erstes stand. Dann habe ich die erste, also es sind schmale Bücher, die es über sie gibt, habe ich die erste Biografie gelesen, da wurde er gar nicht erwähnt. Und ich dachte, okay, man kann dieses Leben also auch völlig ohne ihn erzählen. Dann hatte ich mir noch eins ausgeliehen, da wurde das dann etwas deutlicher erklärt und eingewoben, wie sie so mit ihm zu tun hatte. Und dann gab es noch ein drittes von 1990, das war noch so ein richtig so ein 80er-Jahre-Cover, so überschwängliche Schriftarten und so ein komisches Gelb und so. Und das hieß tatsächlich Yeats und seine Muse Maud Gonne.
Okay.
Also ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen habe ich jetzt eben auch versucht, ihr Leben zu erzählen ohne ihn. Und es funktioniert perfekt. Es ist schon, es ist sein Leben. Aber er war schon auch immer da. Sie treffen sich zum ersten Mal 1889. Das heißt, da ist sie in ihren 30ern. Er ist jünger als sie. Sie hat von ihm gehört. Sie bewundert ihn für seine Dichtkunst und geht dann ihn besuchen. Er lebt noch bei seiner Familie in London. Und dann erblickt er sie und ist sofort hin und weg von ihr. Sagt, ich war 23 Jahre alt, als die When the Troubling of My Life Began. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine lebendige Frau sehen würde, die so schön ist. Solche Schönheit gehört eigentlich auf Bilder und in Gedichte und zu einer legendären Vergangenheit. Also auch da wieder dieses Mysteriöse, Mystische. Sie finden dann heraus, dass sie beide ihre Kindheit an der wilden irischen Küste verbracht haben, also wirklich praktisch genau an der gleichen Stelle. Er hat kein Geld, er ist sehr jung, er kann sie nicht heiraten, macht aber trotzdem viermal in seinem Leben einen Antrag. Sie lehnt jedes Mal ab. Einmal sagt sie, sie hat Angst, also sie sagt, a terror and a horror vor körperlicher Liebe. Man weiß nicht, ob das einfach nur für ihn ist, so liegt an mir, nicht an dir. Oder ob es wirklich so ist, dann sagt sie einmal, du machst so schöne Poesie aus dem, was du dein Unglücklichsein nennst und darin bist du glücklich. Eine Ehe wäre viel zu langweilig, Dichter sollten niemals heiraten, die Welt sollte mir danken, dass ich dich nicht heirate.
Gut, das macht sie natürlich auch attraktiv als Muse, dass er sich so ein bisschen sperrig zeigt, ne?
Also er verzehrt sich praktisch sein ganzes Leben nach ihr. Er kann auch nur dichten, weil er sich nach ihr sehnt. Also er sagt wirklich, wenn sie mich erhört hätte, dann hätte ich das alles nicht geschrieben. Also so dieser gequälte Künstler, das ist da schon auch drin. Er sagt, ich habe eine Königin geliebt, über alle Maßen und viel zu lang. Aber er bleibt halt die ganze Zeit von ihr besessen und versagt sich dadurch auch andere Beziehungen. Also da hat er sich wirklich unglücklich gemacht. Später macht er dann übrigens ihrer Tochter einen Antrag, die aber gerade mit Ezra Pound zusammen war. Lange, lange Zeit wusste er nichts von Millevoye, also von ihrem Liebhaber, und auch nichts von ihren Kindern. Mhm. Einmal war sie wohl schwanger und ist die Treppe nicht hochgekommen und er wollte das wahrscheinlich auch alles nicht wissen, hat dann gedacht, ihr geht's irgendwie nicht gut oder so. Ja, also sie hat das ihm nicht erzählt, aber er hätte es wahrscheinlich wissen können, auch mit irgendwelchen Gerüchten, die da so rumgeflogen sind. Dann, interessanterweise, hat sie sich gerade von Millevoye getrennt, trifft sich mit Yeats und sie erzählt ihm davon und küsst ihn dann auf den Mund. und sagt dann irgendwie sowas mit, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, also es war praktisch ihre Art, ihm einen Antrag zu machen. Mhm. So, jetzt mache ich den ersten Schritt und du kannst mir jetzt einen Antrag machen. Und er macht das aber nicht, weil er irgendwie so überrumpelt ist oder vielleicht auch gar nicht mehr damit gerechnet hat und er ist ihr zu vorsichtig und zu langsam, nicht heißblütig genug. Und während er noch zögert, trifft sie John McBride und verliebt sich in ihn und heiratet ihn. Und damit ist seine Chance, also jedes Chance, auch wieder vorbei. Sie waren einmal wohl im Bett. Weiß man aber auch nicht mehr drüber, wie das dann passiert.
Muss man ja eigentlich auch gar nicht alles wissen, aber.
Nee, muss man natürlich nicht, aber wenn sie jetzt darüber was geschrieben hätten, ja, also sie haben sich halt auf
aber gut, aber er war doch Dichter.
Ja.
Man muss wahrscheinlich nur in seinen Gedichten gucken, oder? Da findet man ganz bestimmt Spuren von Mord, wenn sie ja auch die.
Ja, also das ist so, überall. Oder? Überall, genau. Auf jeden Fall.
Wenn es dann erotisch wird, dann ist sie das wahrscheinlich.
Was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Bin gleich fertig. Ja, genau, dass sie sich beide eben für den Okkultismus interessieren und da auch so Seancen machen und so mit Opium und Kokain, was übrigens beides damals legal war. Sie beschäftigen sich mit den irischen Volkssagen, die dann auch für seine Arbeit eine große Rolle spielen. Also er bezieht sich da auch immer wieder drauf. Ja, auch mit dieser Catherine Nee-Dingster da, wo er das Theaterstück drüber geschrieben hat. Er schreibt anfangs auch für Irland, also nationalistisch, patriotistisch, und sagt, er möchte ein irischer Victor Hugo werden, der ja wiederum sich in Frankreich gegen Bonaparte aufgelehnt hat und dann ins Exil musste. Und so möchte Yeats eigentlich auch sein, ein politischer Dichter. Aber später sagt er dann, dass er das bedauert hat, Kunst und Politik oder Kunst und Propaganda zu vermischen. Und bei Maud Gonne ist es eben immer so geblieben. Ich glaube, ich bin fertig. Das war die Geschichte von Maud und Yeats. Also sie sind ihr Leben lang befreundet geblieben. Sie hat auch mal gesagt, wir sind wie Bruder und Schwester oder wir sind eine spirituelle Ehe eingegangen. Aber es ist nie wirklich was aus ihnen, also nicht das glückliche Ehepaar aus ihnen geworden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hätten wir sonst auch diese ganzen schönen Gedichte alle nicht.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Eine Geschichte aus Irland, England und Frankreich. Maud Gonne. Ja, dann war es das für, oh Gott, jetzt sage ich halt, war es das für dieses Jahr? Nein,
um Gottes Willen.
Das war es für die erste Jahreshälfte. Wir machen eine kleine Sommerpause und sind dann ab September mit neuen Folgen zurück.
So ist es jetzt erstmal geplant, genau.
September. Aber wir werden ein paar Wiederholungen, was heißt Wiederholungen? Also wir haben ja so ein Riesenarchiv mittlerweile und werden da mal ein bisschen suchen nach Folgen, wo wir denken, die habt ihr vielleicht noch nicht gehört und die lohnen sich auf jeden Fall.
Genau, also ihr hört von uns.
Ihr hört von uns, genau.
Ja. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich auch bewerten mit 5 Sternen oder irgendwo schreiben, wie toll wir sind und uns abonnieren und die Glocke und wie das alles ist. Wir sind übrigens auch auf YouTube, da findet ihr uns auch. Nicht mit Video, aber zumindest die Folgen könnt ihr da auch hören, wenn ihr da lieber hört. Und sonst einfach überall, wo ihr eure Podcasts hört.
Also dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.